Servus, herzlich willkommen. Und meine erste Frage an Stefan Schäfer: Welchen Beruf können Sie uns empfehlen? Tennisprofi, Journalist, Manager oder Schriftsteller?
Ah, gute Eröffnungsfrage. Auch ich würde sagen, es haben ja wie immer alle Sachen einen Vor- und einen Nachteil. Wenn ich jetzt zurückblicke, würde ich sagen, dass mir zum Tennisprofi, ich glaube, da hat mir ganz viel gefehlt, weil ich glaube, so alleine auf dem Platz zu stehen, und ich glaube, ich hätte nicht diese Stärke, wie diese Sportler das haben. Im Endeffekt muss ich sagen, Journalist fand ich toll, mit anderen Menschen Medien zu machen, hat mir immer Freude gemacht. Und Schriftsteller sein ist auch schön, besonders jetzt im Alter von 50, weil ich glaube, dann hat man noch mal mehr Zeit für sich und mit den Dingen, die einen wirklich interessieren.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit Stefan Schäfer, Autor, Journalist und ehemaliger Manager.
Ja, grüß Gott nach Hamburg. Freue mich sehr, dass Sie da sind, Stefan Schäfer. Wir haben gerade schon im Vorgespräch festgestellt, in frostigen Temperaturen im hohen Norden.
Ja, seit Jahren mal wieder richtig kalt, -8 Grad heute Morgen. Das kennen Sie in Bayern ja besser. Wir kannten das schon seit Jahren nicht mehr. Und vielleicht friert die Alster zu und wir können es draufgehen am Wochenende. Und dann gibt es keinen schöneren Ort.
Ja, mit den Berufen, die Sie gerade zitiert haben, das wissen Sie ja, weil Sie quasi alle vier schon mal erlebt haben, vielleicht bis auf den Tennisprofi, aber Sie waren auch ein sehr guter Tennisspieler. Ihr aktueller Status ist Bestsellerautor. Ihr Durchbruch war das Buch 25 letzte Sommer. Wie sieht denn jetzt Ihr aktuelles Leben aus?
Ja, also mein aktuelles Leben sieht so aus, dass ich ja Schriftsteller geworden bin, und das verändert natürlich das Leben, wenn man vorher Journalist und Medienmanager war. Das heißt, ich gehe jetzt nicht mehr morgens in ein Büro zu meinen Kolleginnen und Kollegen, sondern meistens stehe ich weiterhin sehr früh auf, treibe meinen Sport und frühstücke mit meiner Frau und den Kindern, und dann meistens radel ich gegen 9 in ein Café und schreibe bis mittags, weil ich in der Umgebung von anderen Menschen so besser arbeiten kann, als wenn ich für mich alleine bin. Das heißt, ich arbeite bis mittags und dann esse ich was und nachmittags beantworte ich Mails oder denke nochmal darüber nach, was ich morgens geschrieben habe, weil nachmittags kann ich nicht mehr schreiben. Es geht nur bis 12, 30, 13 Uhr und dann ist der Ofen aus.
Also es klingt relativ paradiesisch, in der es gleich so ein paar Schreiben. Klingt jedenfalls schön. Was war das jetzt für ein Start in dieses neue Jahr? Was waren das für erste Wochen?
Ja, also die ersten Wochen waren geprägt dafür. Ich habe ein neues Buch geschrieben, Jetzt gerade ist alles gut. Das ist mein neuer Roman, der ist kurz vor Weihnachten erschienen und ich bin auf Lesereise gerade. Also ich darf durch Deutschland reisen mit meinem Buch und darüber mit Menschen sprechen. Morgen fahre ich nach Leipzig und danach weiter nach Dresden und Erfurt und Hannover. Und ich bereise Deutschland mit meinem neuen Buch, und das ist schön, weil es sozusagen den Jahrestag prägt und ich feststelle, wie geht es diesem Land, was für Leute kommen, was stellen sie für Fragen, und ich lerne Deutschland über mein Buch viel besser kennen.
Und was war das jetzt für schöne Stationen in den letzten Wochen? Irgendein Ort, der hängen geblieben ist, den Sie nicht kannten?
Ja, ich hatte zum Beispiel eine wunderschöne Lesung, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, im Voralpenland. Es hat geschneit in der Nacht, die Räumlichkeiten waren toll, es waren tolle Gäste da und draußen ist diese Bergkulisse. Ach, das war ein Geschenk.
Und wollen wir mal vielleicht im Kontrast dazu drauf blicken, wie ein typischer Arbeitstag sah, eine Arbeitswoche von Stefan Schäfer, also vor 5, 6 Jahren, als Sie noch Manager waren bei RTL, Co-Chef sozusagen?
Ja, also da sah der Alltag natürlich ganz anders auf. Ich meine, Frühaufsteher war ich schon immer, aber da war ich noch früher Aufsteher sozusagen. Ich bin meistens um 4.30 Uhr aufgestanden am Morgen und habe erstmal bis 7 sozusagen Dinge bearbeitet, Mails beantwortet, nachgedacht, den Tag angeschoben, und dann ging das bis spät in den Abend hinein und meistens, ehrlich gesagt, 6, 7 Tage die Woche, weil wenn man Medien macht, dann ist es halt ein Geschäft, was selten ruht, da passiert immer irgendetwas, und normalerweise könnte ich Ihnen jetzt sagen, was ich am 24. September diesen Jahres um 15 Uhr gemacht hätte, weil natürlich waren die Tage durchorganisiert, es gab viele Termine, viele Gremien, und ja, meistens starte ich heute in den Tag mit dem Gedanken, was schreibe ich heute auf? Also ich hatte früher einen vollen Zettel und jetzt habe ich immer ein weißes Blatt vor mir.
Schon ein ganz schön drastischer Wechsel.
Ja, also ich würde sagen, ein ganz drastischer Wechsel. Das Schreiben ist sozusagen geblieben, der Umgang mit Wörtern, das Erzählen von Geschichten. Das ist ähnlich zu meinem Leben früher, Aber wie der Alltag aussieht, wie ich im Kontakt stehe mit anderen Menschen, was ich so tue tagtäglich. Früher haben meine Kinder immer auf die Frage, was macht Papa beruflich, haben meine Kinder früher immer geantwortet, der telefoniert. Das war hauptsächlich mein Beruf und heute würde ich sagen, heute sitze ich meistens, denke nach und versuche, die Wörter in eine richtige Reihenfolge zu bringen.
Und wie fühlt es sich jetzt an, wenn Menschen sagen, Stefan Schäfer, Schriftsteller?
Ja, jetzt nach 3 Jahren und 25 letzten Sommern und jetzt gerade ist alles gut. Im zweiten Roman würde ich sagen, jetzt gewöhne ich mich langsam dran. Am Anfang ist dieser erste Roman wie so ein Wunder über mein Leben gekommen und ich habe einfach ein Buch geschrieben. Wie so viele Menschen hatte ich das Gefühl, ich würde es gern mal machen in meinem Leben, aber ich hätte mich damals nicht als Schriftsteller eingetragen, wenn ich in einem Hotel eingecheckt wäre. Wenn ich heute unterwegs bin, nach 3 Jahren schreiben und veröffentlichen, würde ich sagen, heute bin ich Schriftsteller.
Und was sagen alte Kolleginnen und Kollegen aus Verlags- und Fernsehzeiten, denen Sie begegnen? Ist da Verwunderung dabei, Bewunderung?
Alles. Ich würde sagen, da ist wie immer alles dabei. Manche haben natürlich am Anfang gedacht, wie kann man so einen Job eintauschen gegen Schriftsteller? Das kann ich verstehen, warum man das von außen vielleicht denkt, wenn man einmal sozusagen in so einer Position war, so viel Verantwortung getragen hat, übrigens auch wahnsinnig schöne Zeit in seinem Beruf hatte. Da würden ja viele sagen, wie kann man das sozusagen nicht weitermachen? Andere, glaube ich, finden es interessant, wenn jemand seinem Leben mit 50 nochmal eine ganz neue Richtung gibt. Das steckt ja auch in vielen von uns, diese Sehnsucht oder diese zwei Herzen, die in einem schlagen. Ich mache das, aber ich könnte mir auch noch vorstellen, was ganz anderes zu tun. Und von da aus her, glaube ich, treffe ich auf alle Arten von Antworten.
Hier ist Bayern 2 mit unserer Talksendung 1:1. Heute mit Achim Bogdan und meinem Gast Stefan Schäfer aus Hamburg. Er wurde bekannt durch sein Erfolgsbuch 25 letzte Sommer. Ja, was war das für ein Erfolg? Wie kann man es denn benennen, auch in Zahlen?
Ja, ich meine, es steht jetzt seit über 70 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste, erst als Hardcover und jetzt als Taschenbuch. Und ich meine, was soll man sagen? Es gibt ja diesen schönen Satz, es gibt 3 Gründe, warum ein Buch ein Bestseller wird. Niemand kennt sie. Und so ist das auch bei mir.
Und was ist Grund 2?
Niemand genau, kennt sie. Niemand kennt sie. Und ich habe ein Buch geschrieben, ja, und es werden jeden Tag 800 Bücher veröffentlicht. Jeden Tag 800 neue. Und niemand hat das Rezept, warum eine Geschichte verfängt und eine andere nicht. Ich bin natürlich überglücklich, dass 25 letzte Sommer, wie durch ein Wunder, dieser Erfolg wurde. Das ist ja jetzt in viele, viele Länder übersetzt worden. Ich war gerade in Venedig und dann sieht man sein eigenes Buch plötzlich in der Buchhandlung liegen. Und es wird ja jetzt fürs Kino verfilmt. Und mit jetzt gerade ist alles gut, dem neuen Buch scheint es ähnlich loszugehen. Und von da aus her, was soll ich Ihnen sagen? Wenn ich wüsste, wie es geht, dann würde ich es so machen. Ich habe ein Buch geschrieben, ich habe ein zweites geschrieben. Und natürlich möchte man gelesen werden. Und dass ich jetzt gelesen werde, ist einfach nur ein Geschenk.
Also das erste Buch übersetzt, in welche Sprachen unter anderem?
Oh, Italienisch, Spanisch, Englisch, Französisch, Holländisch, Ungarisch, Koreanisch, Tschechisch. Also ich könnte jetzt ganz viele aufzählen.
Aber die Lesung in Tschechien müssen Sie nicht auf Tschechisch machen?
Nein, die muss ich nicht machen. Ich träume immer noch von einer Lesung irgendwo in Südfrankreich, in Aal vielleicht oder in Venedig. Also man hat ja noch Träume und das ist schön. Wissen Sie, es gibt nichts Schöneres, als mit einem Buch zu Menschen zu kommen und dann darüber zu sprechen, weil für Menschen sind Bücher ja wie wenn man in den Wald geht oder in Kirchen, dann wird man ja automatisch ein bisschen ruhiger. Und ich finde, in Buchhandlungen und wenn man mit dem Buch unterwegs ist, trifft man auf viele Menschen, die einem zugewandt sind.
Also für Menschen, die noch nie von diesem Buch gehört haben, von den 25 letzten Sommer. Es ist die Geschichte von einem erfolgreichen, gestressten Mann aus der Stadt, der beim Aufenthalt auf dem Land einen Kartoffelbauern kennenlernt, von dem eingeladen wird, sich da letztendlich festsetzt und auf Gespräche kommt, über das Leben philosophiert und einfach einen anderen Blick aufs Leben bekommt, eine größere Gelassenheit. Oder wie würden Sie es denn beschreiben, den Geist dieses Buches?
Ja, ich finde, das haben Sie schön beschrieben. Ja, darum geht es. Es geht um einen Menschen aus der Stadt, der im Hamsterrad des Lebens unterwegs ist. Das kennen, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer.
Das kannten Sie ja auch ganz gut.
Ja, das kannte ich auch. Und ich glaube, spätestens seit Social Media und der digitalisierten Welt ist die ewige Erreichbarkeit ja noch viel, viel größer geworden. Und ich habe heute Morgen noch gelesen, dass die meisten Menschen sich so überfordert fühlen wie noch nie, woran auch immer das liegt. Aber meistens liegt es an den sozialen Medien. Und dann geht er aufs Land und trifft auf einen Menschen, der nur eins macht, Kartoffeln anbauen. Und zwar im Sommer und im Winter liest und Musik hört. Und natürlich ist das der Gegendentwurf dieses anderen Lebens. Und ich glaube, da sind sie wieder, die zwei Herzen in der Brust. Wer hat das nicht? Man möchte am Leben in der Stadt teilhaben, man möchte sich verwirklichen und gleichzeitig gibt es eine große Sehnsucht nach Ruhe.
Ja, und das manifestiert sich letztlich im Titel auch, diese Geschichte, denn der Kartoffelbauer erwähnt was von, er möchte gerne noch 25 letzte Sommer haben und die auch irgendwo füllen, sinnvoll. Und das sozusagen löst natürlich was aus in dem Protagonisten. War denn eigentlich am Anfang schon der Titel oder erst das Buch und dann der Titel?
Ja, den Titel 25 letzte Sommer, den trage ich schon seit über 10 Jahren in meiner Hosentasche. Den habe ich mal gehört beim Abendessen. Ein Freund sagte, du, wenn wir so auf unser Leben schauen, dann bleiben ja uns vielleicht noch 25 letzte Sommer. Und seitdem habe ich das Gefühl, das steht für so viel. Was mache ich mit meiner Zeit? Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Für manche ist 25 letzte Sommer noch eine Ewigkeit. Für andere ist es eine ganz kurze, melancholische Blick auf die Zukunft. Und ich fand diesen Titel 25 letzte Sommer, der hat mich 10 Jahre lang beschäftigt. Den hatte ich 10 Jahre lang sozusagen dabei. Und als ich aufgehört habe und ich wusste, dass ich jetzt schreiben möchte, wusste ich, das wird mein erstes Buch, 25 letzte Sommer. Wie ich diesen Titel fülle, mit welcher Geschichte, das wusste ich nie. Es wurde dann die Geschichte eines Menschen aus der Stadt und seinem Treffen auf dem Land mit einem Kartoffelbauern.
Ja, und wie ging es Ihnen denn beim Schreiben? Sie haben ja vorher schon erwähnt, es ist ein spätes Romandebüt mit Anfang 50. Also man ist sich da möglicherweise auch gar nicht so sicher, wie schreibt man, welchen Ton findet man, welche Erzählform und so weiter. Erzählen Sie bitte mal vom Making-of.
Das Interessante finde ich selber, ich kann den Anfang gar nicht mehr erinnern. Also wann ich angefangen habe, diese Geschichte zu schreiben. Ich muss mich also irgendwann hingesetzt haben und übrigens das erste Buch habe ich nicht im Café geschrieben wie das zweite, sondern das erste Buch habe ich auf dem Land geschrieben, da wo es spielt, in der absoluten Ruhe. Und ich habe einfach angefangen, diese Geschichte zu erzählen, 25 letzte Sommer. Und glauben Sie mir, ich wusste von der ersten Zeile nicht, wo es hingehen würde. Ich habe einfach gedacht, ich leg mal los und guck mal, wie weit ich komme. Und ich habe einfach geschrieben, wenn ich, glaube ich, heute zurückblicken würde, dann würde ich sagen, ich war gar nicht nervös. Ich hatte Freude daran. Heute, glaube ich, zurückblicken würde ich sagen, verrückt, dass ich gar nicht nervös war. Und ich habe einfach geschrieben und ich wollte mir nicht so große Gedanken machen, dass ich dachte, es soll mir nur Spaß machen. Das hat mich getrieben. Und man muss sagen, ich glaube, das wissen alle, Dinge, die einem Spaß machen, ich glaube, nur die können dann wirklich gut werden.
Ja, aber das war letztendlich kein Druck da. Keiner hat ja letztendlich auf ein Buch von Ihnen grundsätzlich mal gewartet. Keiner wusste eigentlich, dass Sie da eins schreiben. Aber andererseits sollte es ja da auch der Auftakt eines neuen Lebens sein. Was wäre denn Plan B gewesen, wenn dieses Buch überhaupt nichts gerissen hätte?
Also man muss sagen, wenn das erste Buch nicht dieser Erfolg geworden wäre, sondern ganz mäßig verkauft hätte oder gar nicht, was ja immer wieder passiert, aus welchen Gründen auch übrigens immer, hätte ich kein zweites Buch geschrieben. Das hätte ich nicht gemacht, weil dann hätte ich gedacht, die Menschen wollen vielleicht nicht meine Geschichte hören. Und ich finde, man möchte ja gelesen werden und da steckt so viel Herzblut drin. Ich glaube, dann hätte ich gesagt, naja, dann soll es so nicht sein. Die Alternative wäre immer, und übrigens, das ist heute noch tief in mir drin, weil ich habe, als ich dachte, schreibe ich ein Buch, gab es immer noch die Alternative, ich mache einen Kaffee auf. Seit ich klein bin, möchte ich eigentlich einen Kaffee haben. Übrigens, wie bei Ihnen in München, die Bar Zentrale, Lederer Straße, glaube ich, das ist mein Vorbild. Da habe ich immer, wenn ich in München war, habe ich gesessen und habe gedacht, auch so einen Kaffee hätte ich gerne im Leben.
Also es ist ein sehr italienisches Café in München.
Ja.
Also mehr italienisch vom Stil her geht es eigentlich gar nicht. Ein bisschen so Marmorboden, so eine offene Bar und man steht da eigentlich so rum.
Ja, und die haben Tiramisu und Espresso-Tassen, das finde ich super. Der Kaffee ist gut. Man hat nicht das Gefühl, da sitzen alle stundenlang mit ihrem Laptop und am WLAN. Ja, sondern das ist eine italienische Kaffeebar. Übrigens habe ich das Gefühl, haben wir in Hamburg gar nicht so.
Weil da sitzen ja Leute mit dem Laptop im Café und schreiben ein Buch.
Ja, und alles hat so einen skandinavischen Look, was ich ja auch schön finde und so. Aber ich habe nie die Barzentrale in Hamburg gefunden. Und ich dachte, vielleicht mache ich den Ort, den ich selber gerne hätte, vielleicht schaffe ich den eigentlich. Und wenn Sie mich jetzt kennen und mich fragen, dann würde ich sagen, ein Schriftsteller, der noch einen Kaffee hat nebenher oder dazu, ich glaube, das wär's.
Das wäre der Traum. Und wie hat sich's denn dann eigentlich angefühlt, als dann tatsächlich dieses erste Buch in Ihren Händen war?
Na, ich fand's in den Händen, erstaunlicherweise fand ich es gar nicht so spektakulär, weil ich hatte so viele Zeitschriften immer in den Händen. Das kannte ich, dieses Gefühl, wir machen was und dann haben wir's. Was ich das erstaunlichste Erlebnis fand oder was mich am meisten sozusagen im Nachhinein berührt hat, ich bin abends mit meinem Sohn um 11 nochmal durch Hamburg gegangen. Es ist ja im März erschienen und dann war es dunkel. Und dann ist es in der Buchhandlung bei uns um die Ecke, gibt es immer im Schaufenster die Spiegel-Bestsellerliste. Und dann war damals Murakami und Donna Leon und Martin Sutter und dazwischen stand mein Buch. Und ich dachte, da hat mir doch ein Freund einen Gefallen getan, der hat es einfach dazwischen gestellt, weil er dachte, wenn ich vorbeikomme, dann freue ich mich. Und dann stand mein Buch und das kann man dann nicht glauben. Dann denkt man, das ist komisch, dass mein Buch da steht. Aber ich glaube, das war das, was mich am meisten geprägt hat, war, glaube ich, dieses Bild, dass mein Buch in diesen Buchhandlungen zwischen diesen großen Namen plötzlich steht, die ich immer in meinem Leben verehrt habe.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft Stefan Schäfer. Brigitte Schöner-Wohnen, RTL.
Ja, von allem war er Chef, Chefredakteur von Brigitte Schöner-Wohnen und später eben auch Chef von RTL. Zu Ihrer Person lassen Sie uns mal quasi über Ihre 25 ersten Sommer reden. Sie sind geboren 1974 in Witten an der Ruhr, eine Stadt, die möglicherweise durch Sie zur Großstadt wurde. Denn kurz nach Ihrer Geburt wurde die definierende 100.000 Einwohnergrenze überschritten, vielleicht durch Sie.
Ja, also 100.000 hat Witten mal gehabt. Ich würde denken, dass es heute wieder weniger sind. Das ist meine Heimat. Witten kennen vielleicht Ihre Hörerinnen und Hörer nicht. Das liegt genau zwischen Bochum und Dortmund, also mitten im Herzen des Ruhrgebiets an der B1. Und das ist meine Heimat.
Wissenswertes über Witten.
Wissenswertes über Witten ist geprägt durch den Bergbau und die Stahlindustrie, wie sich das vernünftig gehört fürs Ruhrgebiet. Sportlich bekannt durch eine Sache, Bundesliga-Ringer, also durchs Ringen, da war unsere sportliche Stärke, Bochum und Dortmund, da waren die Fußballer. Es gibt die Universität Witten-Herdecke, die vielleicht manche kennen. Und sonst würde ich sagen, darüber hinaus erkennt man den Charme nur, wenn man hinfährt.
Und wenn man genau hinguckt.
Und wenn man genau hinguckt.
Was haben Ihre Eltern da beruflich gemacht?
Mein Vater hat ein Maschinenbauunternehmen im Ruhrgebiet, wie man sich das vielleicht auch vorstellt, so richtige Industrie. Und meine Mutter hat kaufmännische Sekretärin gelernt sozusagen. Sie war lange Hausfrau und ist später Assistentin der Geschäftsführer, auch in einem großen Unternehmen gewesen. Und ich bin sozusagen unternehmerisch geprägt. Mein Opa hatte eine Metzgerei in Witten und eigentlich waren um mich herum alle selbstständig. Ich war dann seit langer Zeit mal wieder der erste Angestellte.
Und wie würden Sie uns so das Klima zu Hause beschreiben? Was war das so für ein Erziehungsstil? Wie ging es dazu?
Ja, natürlich geprägt durch das Unternehmen meines Vaters. Natürlich war das Unternehmen immer präsent, wenn wir Mittag gegessen haben zusammen. Also mein Vater kam mittags nach Hause. Wir haben zusammen mit meinen Großeltern gegessen mittags und immer stand das Unternehmen sozusagen im Fokus der Familie. Mein Vater ist viel ins Unternehmen gefahren, immer wieder hin und zurück und natürlich wir als Kinder sind da auch rumgelaufen. Und wenn ich mich heute trotzdem erinnere, was sozusagen der Leitspruch meiner Eltern war oder was ich erinnere, so war es immer, bleib bescheiden. Obwohl wir eine Unternehmerfamilie sind, war Bescheidenheit immer ein ganz großer Wert. Ich habe den als Kind nicht so verstanden. Ich habe immer gedacht, warum kriege ich keinen zweiten Tennisschläger und warum kriege ich nicht dieses BMX-Rad, was die anderen auch haben. Mensch, es müsste doch bei uns möglich sein. Aber Bescheidenheit war ein ganz hoher Wert, dass wir nach außen das nicht zeigen. Und ich glaube, heute verstehe ich das und schätze das umso mehr.
Gibt es denn irgendeinen Tag aus Ihrer Kindheit, den Sie nie vergessen werden?
Ja, also wenn Sie mich jetzt fragen, es gibt zwei Tage, glaube ich, jetzt, die fallen mir jetzt gerade ein. Erstens habe ich in Mathe eine 6 geschrieben im Abitur. Also das muss man erstmal hinkriegen. Ich glaube in Bayern ein NRW-Abi und dann noch 6 Abitur. Das hat mich nachhaltig…
Das wäre ja in Bayern eine 7 gewesen.
Das wäre in Bayern, glaube ich, ich hätte das Land verlassen müssen. Und ja, es war einfach… Das hat mich so geprägt, weil ich dachte, ich falle durchs Abitur. Wo ist meine Zukunft? Was kann ich noch anstellen? Ja, also ich war ein schlechter Schüler und ich bin diese Generation, wenn man studiert hat, wo Lehrer wurden Taxifahrer, es wurde niemand gesucht. Und ich glaube, das hat mich fast am meisten geprägt. Heute noch träume ich davon, dass ich durchs Abitur falle.
Und was war das andere? Sie sagen zwei Tage.
Ja, das andere würde ich sagen, lustig, was einem einfällt, wenn man diese Frage bekommt. Das andere ist deutsche Meisterschaften im Tennis. Ich habe Matchball im Finale und der Ball, ich stehe am Netz und der Ball kommt wirklich nur so rüber gekullert und ich stehe am Netz und ich muss ihn nur noch mit dem Volley reindrücken. Ich mache übrigens gerade diese Handbewegung wieder automatisch. Ich muss ihn nur reindrücken und während der Ball auf mich zukommt, überlege ich mir, wie ich gleich jubel. Ich überlege mir, während der Ball kommt, falle ich auf die Knie, reiße ich die Arme hoch, schreie ich laut, ja, ich werde deutscher Meister. Und ich schlage den Ball ins Netz, verliere im Tiebreak und den dritten Satz 6-0.
Schrecklich.
Schrecklich. Heute noch fahre ich manchmal Fahrrad oder sitze irgendwo und sehe diesen Ball auf mich zukommen. Und es gibt ja Situationen im Leben, an denen man denkt, sag mal, kann ich noch einmal da stehen? Lass mich noch einmal diesen einen Ball schlagen. Ja? Und ich schlage den aus einem Meter ins Netz, weil ich überlege, wie ich jubel. Seitdem sage ich auch zu den Kindern immer, wenn es irgendwelche Entscheidungen anstehen oder irgendwas vor uns ist, da sage ich immer, gejubelt wird auf dem Rückweg.
Ja, also Tennis war offensichtlich eine große Leidenschaft, obwohl ja das Ruhrgebiet eher so fußballverrückt ist.
Ja.
Aber war bei Ihnen jetzt nicht so der Fall?
Nee, ja, ich bin sportbegeistert, das muss ich sagen. Ja, ich finde Sport, also ich habe jede Sportshow gesehen, ich gucke immer noch alles, ich habe Handball, ich gucke alles, ich mag Sport unglaublich. Ich glaube, ich bin froh, dass ich kein Profisportler gewesen wäre oder geworden bin, weil ich wäre aus diesem Holz nicht geschnitzt. Ich bin ein Mensch für Harmonie und Gemeinschaft, glaube ich. Und ich glaube, diesen letzten Instinkt, den hätte ich nicht gehabt. Da war ich nicht gut genug für. Aber ich mag es sehen. Und übrigens, wenn ich heute Zverev sehe gegen Alcaraz im Halbfinale jetzt in Melbourne, ich werde immer noch nervös, weil ich ungefähr fühle kann, wie ich glaube, dass die sich fühlen. Ja, und ich gucke es gerne, aber ich bin lieber Zuschauer als aktiver Sportler.
Weil es hat sehr, sehr viel mit Physis zu tun, aber auch sehr viel mit der Psyche, auch wie wir gerade gehört haben. Der
Tennis ist brutal.
Man steht da allein.
Tennis ist brutal, muss man sagen. Man steht allein, 1-1, alle sind ungefähr auf dem gleichen Level. Ein Spiel dauert lange. Es gibt eine ganz wunderbare Biografie von Andre Agassi, die heißt Open. Jeden, der nicht Sportler ist, sollte sie trotzdem lesen. Und da wird gesagt, dass Tennis der brutalste Sport eigentlich psychisch von allen ist. Und ehrlich gesagt, ich hätte gern immer einen Sport gehabt, wo gelacht wird, wo man in der Gemeinschaft ist, wo man gemeinsam in die Kabine geht.
Ja, da müssen wir zu 60 kommen, da wird viel gelacht.
Ja, da muss ich zu 60 kommen oder sowieso nach München, weil ihr seid ja im Sport jetzt den Hamburgern lange voraus, wie ich das so sehe. Ich mag Mannschaftssport, ich hätte es anders wählen sollen als Kind, ich habe es nicht so gemacht.
Was waren denn Ihre Lieblingssendungen im Fernsehen, also quasi Ihrem späteren Arbeitgeber in der Zeit, in der es eben RTL noch gar nicht gab? War es noch Testbild am Nachmittag?
Ja, das ist wirklich verrückt. Wenn Sie mich das jetzt fragen, das ist ja so schön an diesen Gesprächen, man lernt ja selber immer dazu. Ich erinnere, dass wir am Wochenende immer, mein Vater hat es geliebt, diese Bergkameras geguckt haben, der aktuelle Schneebericht, wo die Kamera so schwenkt und die Liftanlage läuft. Ja, das gibt es ja heute, glaube ich,
noch. Da läuft so Zittermusik endlos, genau, 2 Stunden lang.
Zittermusik endlos weiter, dass ich weiß, dass wir das immer am Wochenende laufen, obwohl wir aus dem Ruhrgebiet kommen und es war jetzt keine Möglichkeit, übers Wochenende Skifahren zu gehen. Und übrigens, ich bin dann groß geworden mit, wir gucken halt gemeinsam, Wetten, das. Und bis heute weiß ich noch, die Feuerzangenbowle, die durfte ich gucken und bis 10 aufbleiben. Das war, weiß ich bis heute noch, dass ich bis 10 aufbleiben durfte, um die Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann zu Ende zu gucken. Das war so ein Ereignis, dass ich das bis heute tief verinnerlicht habe. Das war sozusagen mein Durchbruch vor dem Fernseher.
So, und dann ging es, also da gab es ein anderes Hobby, nämlich Zeitschriften. War ein großes Ding bei Ihnen.
Mhm, ja, als ich aufgehört habe mit Tennis, war ich so 15 und ich habe ja vorher nur Tennis gespielt, da blieb ja so wahnsinnig wenig Zeit für anderes und es war immer Lesen, Bücher, Zeitschriften. Übrigens genau in dem gleichen Klang, ich fand Bücher toll, ich fand Zeitschriften fast noch toller in meiner Jugend. Ich habe mein ganzes Taschengeld in Zeitschriften getragen, ich hatte, wenn ich was gewünscht hätte, dann habe ich mir ein Abo gewünscht, ja, von Sportzeitschriften, von Lifestyle-Zeitschriften, von der Zeit, vom Spiegel. Ich habe alles abonniert und ich wollte alles haben. Es gab für mich nichts Schöneres, als wenn der Postbote kam und er brachte das Paket mit dem neuen Abo, was ich hatte. Das war mein Schönstes und da prägte sich sozusagen eigentlich dieser tiefe Wunsch ein, ich möchte Zeitschriften machen oder Schriftsteller werden. Und dann war das Problem, wie ich vorhin gesagt habe, mit 18 wird man ja nicht Schriftsteller. Ja, und B, mit diesem schlechten Abitur dachte ich, keine Journalistenschule der Welt wird mich je nehmen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Stefan Schäfer, Autor, Journalist und ehemaliger Manager.
Und er hatte eine 6 im Abi in Mathe, aber in NRW kann man offensichtlich damit dann doch irgendwie das Abitur bestehen.
Ja, also man muss sagen, ich hatte eine 6 in Mathe, dann darf man sogar noch Sport, durfte man im Abitur wählen. Das heißt, da war ich natürlich gut, aber ich musste ins mündliche Mathe und da habe ich, glaube ich, eine 4 minus gemacht. Das ergab dann eine 5 minus und damit war ich durch, mit der 6 wäre ich durchgefallen.
So, und dann ging es ja um die Frage, was tun jetzt mit diesem, sagen wir mal, eher mittelmäßigen Abitur und mit dem Wunsch eigentlich Journalist zu werden. Was haben Sie getan?
Ja, zuerst bin ich ins Berufsinformationszentrum gegangen und das weiß ich auch noch wie heute. Ich habe eingegeben, wer ich bin, was ich gemacht habe und da kam nichts raus. Ja? Also es kam wirklich kein Vorschlag raus, was man mit mir anfangen könnte in dieser Gesellschaft. Und dann war ja dieser Wunsch, ich will irgendwie Journalist werden. Und dann bin ich mit dem alten Golf 3 meiner Mutter nach Hamburg gefahren, weil ich dachte, wenn ich irgendwo Journalist werden kann, dann in Hamburg. Und das habe ich geahnt, weil meine Schwester in Hamburg studierte und alle Medien waren ja hier. Und ja, ich mach's kurz, dann habe ich bei den Redaktionen geklingelt, weil ich wusste ja, ich habe nichts vorzuweisen, kein Studium, nichts, kein tolles Abitur. Und ich habe einfach in den Redaktionen im Sekretariat geklingelt und habe gesagt, ich bin Stefan aus Witten, kann ich hier ein Praktikum machen? Ich weiß auch bis heute nicht, wo ich den Mut her hatte, aber das schien Eindruck gemacht zu haben, dass jemand extra aus Bochum mit dem Auto kommt, im Sekretariat klingelt und einfach nur fragt, ob er mitmachen kann. Und dann, ja, ich habe einen Tag aufgewendet sozusagen und hatte 3 Praktikumsplätze in Hamburg und dann bin ich nie wieder gegangen.
Unglaublich. Und wo ging es dann los? Bei welcher Zeitung?
Ja, ich bin dann erst zur Woche, das war damals das Konkurrenzblatt zur Zeit, das war meine erste Station, dann war ich bei Prinz und dann bin ich zu einer Frauenzeitschrift damals, Allegra. Die saß mitten in der Hamburger Stadt und die war so wunderschön und alle haben gesagt, Mensch, was will denn ein Mann bei einer Frauenzeitschrift? Und ich war 18 und dachte, egal, Hauptsache, ich darf dabei sein und Zeitschriften mitmachen. Und dann bin ich wie durch einen Zufall auf der Axel Springer Journalistenschule genommen worden. Da sind, glaube ich, 30 genommen worden von 1000 von Bewerbern. Alle hatten einen Studienplatz, das war Voraussetzung. Und es gibt immer ein schwarzes Schaf sozusagen, was sie mitnehmen ohne Studium. Und das war ich.
Mit Wildcard quasi. Und wie hat sich das denn eigentlich dann angefühlt, auch im Praktikum schon vielleicht die ersten kleinen Artikel zu sehen von sich, wo Sie ja immer diese Abos hatten und immer irgendwo in dieser Zeitschriftenwelt so gelebt haben. Jetzt waren Sie Teil davon.
Ja, ich weiß heute noch, als meine Namenszeile zum ersten Mal über einem Artikel stand. Das war so schön. Und ich habe heute noch, meine Frau kann ein Lied davon singen, immer noch die Zeitschriften zu Hause in Kisten. Ich kann mich gar nicht trennen davon. Und ich mochte das einfach, diese Haptik, dieses Blättern, dieses Gefühl. Und ich weiß noch, am Anfang war ich am Wochenende immer enttäuscht, dass das Büro schließt. Ich wollte freitags nicht nach Hause, ich wollte samstags weiterarbeiten und sonntags weiterarbeiten, weil ich dachte, das ist ja schöner, als im Café sitzen oder zu Hause zu sein, ist eine Zeitschrift zu machen, um mit Menschen über Themen zu sprechen und Interviews zu führen und loszufahren und zu schreiben.
Also man musste sie bremsen.
Ja, ich war wirklich, da habe ich das Gefühl gehabt, das gibt's ja manchmal im Leben. Übrigens ist es ein Geschenk, wenn man merkt, man hat was gefunden, was einen wirklich packt. Und das hat mich wirklich gepackt.
Ja, es hat Sie so gepackt, dass Sie tatsächlich auch nach der Journalistenschule Karriere gemacht haben. Sie waren schon mit 30 Chefredakteur einer Zeitschrift, Maxi hieß die. Mhm. Oder wahrscheinlich gibt es sie noch.
Ja, gibt es noch.
Ja, gibt es noch natürlich. Mhm. Also das heißt aber auch, dass Sie wirklich offensichtlich der Richtige am richtigen Ort waren, aber dass natürlich auch sich Ihr Jobprofil verändert hat, weil als Chefredakteur muss man auf einmal delegieren, Menschen einstellen, auch möglicherweise entlassen und so weiter. Wie ging es Ihnen denn in dieser Zeit?
Ja, das kommt ja meistens von außen, wird das ja an einen rangetragen. Dann ist es ja gar nicht die eigene Entscheidung. Und das war für mich, ich wüsste gar nicht, wie ich es heute entscheiden würde. Ich bin dann ja immer mehr in die Rolle des Managers reingewachsen, weil mich das natürlich auch interessiert hat. Wie hängt das große Ganze zusammen? Wie funktioniert ein Unternehmen? Das fand ich schon spannend. Auf der anderen Seite ist man natürlich immer weiter weg vom Schreiben, vom selber Produzieren. Und von da aus her, ja, hat mich die Verlockung des großen Ganzen, die hat mich dann auch gepackt, aber teilweise hatte ich wirklich so eine große Sehnsucht nach dem wirklichen Handwerk. Und ich bin froh, dass ich heute wieder schreiben darf, weil managen kann man machen, ja, aber schreiben ist schöner.
Sie sind mit 34 zu Gruner und Jahr und wurden dann Chef, also Chefredakteur von Schöner Wohnen, dann auch von der Brigitte. Was haben Sie für Erinnerungen an die Zeit?
Wenn ich sagen würde, heute Sie haben einen Titel, das nicht schlimm, aber vergessen, mich Essen und Trinken, den fand ich auch so toll. Und ich würde sagen, ich war mal parallel Chefredakteur von Essen und Trinken und Schöner Wohnen. Mit dem Wissen von heute hätte ich es vielleicht einfach bleiben sollen. Wissen Sie, Essen und Trinken, Köche, Restaurants, dann Möbelmesse in Mailand für Schöner Wohnen. Es war das Paradies. Es war so schön. Die Themen waren toll. Die Kolleginnen und Kollegen waren toll. Meine Mutter hatte das alles schon im Abo. Ich kannte es von früher. Das war die schönste journalistische Zeit, die ich hatte. Essen und Trinken und Schöner Wohnen.
Aber?
Aber dann kam die nächste Herausforderung, das nächste Angebot, weil ich das anscheinend ja gut gemacht hatte. Und dann bin ich wieder weitergezogen. Vielleicht würde ich heute kurz innehalten und sagen, danke dem Nächsten. Ich bin glücklich da, wo ich bin.
Und vielleicht auch bleiben, statt nach oben zu torpediert zu werden. In Ihrem Fall war es das tatsächlich so, Sie wurden ja dann Geschäftsführer quasi von RTL, wo es ja dann wirklich um ganz andere auch Zahlen geht von Menschen, die Ihnen da unterstellt sind. Wie viel waren es denn, wie viele Angestellte?
In der Hochzeit Gruner und Jahr und RTL, ich glaube 10.000 Menschen waren in den beiden Unternehmen angestellt.
Ja, und wie haben Sie das gemacht? Also wenn ich jetzt mal so ein bisschen klischeemäßig sage, man würde sich wahrscheinlich vorstellen, bei einem Menschen, der so viele Menschen anführt in so einem Betrieb als Manager, würde man sich vielleicht jemanden vorstellen, der eher ein Lautsprecher ist. Sie hören sich eigentlich nicht so an wie so ein dröhnender Manager.
Ja, kann sein, wird oft gesagt. Also ich habe immer versucht, durch Sog zu führen und nicht durch Druck. Das war immer meine Devise und ich bin ja auch mit dem Fahrrad da vorne hingekommen morgens. Ich habe mich immer als Teil des großen Ganzen gefühlt und ich fand, meine Hauptaufgabe war, Menschen zu motivieren und eine Zukunft aufzuzeigen, die möglich ist. Und ich dachte immer, man kann auch Mensch bleiben und freundlich sein, trotzdem klare Entscheidungen treffen, die natürlich auch dazugehören. Aber ich wollte irgendwie einen anderen Ton setzen, weil ich übrigens den Ton habe. Ich habe mir den ja nicht angewöhnt, sondern ich bin ja mit dem Ton dorthin gekommen. Das heißt, dieser Ton scheint ja auch verfangen zu haben. Von da aus ja, das wollte ich immer. Ich konnte Entscheidungen treffen, davor hatte ich keine Sorge. Ich konnte da auch harte Entscheidungen treffen, wenn sie gut begründet waren. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ich bin immer Teil des großen Ganzen.
So, aber diese Zeit endete irgendwann. Roger Willemsen hat mal geschrieben, ein Buch sogar geschrieben über den Knacks. Mhm. Gab es bei Ihnen auch einen Knacks, einen Bruch, einen Moment, wo Sie gemerkt haben, hier und nicht mehr weiter, so?
Ja, den Bruch gab es. Das war vor 3 Jahren im Sommer 2022. Wir sind in den Ferien hier an der Ostsee und meine Frau bekommt Besuch von einer Freundin, einer sehr guten Freundin und sie kommt rein und ich bin übrigens gerade mitten in den Sommerferien und sie sagt, Mensch Stefan, du siehst so schlecht aus, ich schreibe dich krank. Und ich war natürlich total erschrocken, weil ich dachte, hä, ich bin doch gerade in den Sommerferien, was ist denn jetzt los? Und dann kommt mein Sohn um die Ecke und der ist damals 14 gewesen und übrigens, ich habe Kinder immer ernst genommen, auf Augenhöhe betrachtet. Ich habe Kindern immer auch von mir erzählt, wie es mir geht. Ich habe gesagt, du Leonard, die Svea hat gerade gesagt, ich sehe so schlecht aus, sie möchte mich krank schreiben und sagt er, ja, du siehst auch nicht gut aus. Und dann sage ich, hä, wie meinst du denn das? Also habe ich mich so verändert. Und mein Sohn nochmal damals 14 sagt, ja, du hast dich total verändert, du bist gar nicht mehr der lustige Papa, der du mal warst. Und das war natürlich für mich ein Satz, du bist nicht mehr der lustigste Papa, der du mal warst. Also erstens wusste ich gar nicht, dass er mich als so lustig wahrnahm, was mich natürlich gefreut hat. Und dann war ich es plötzlich nicht mehr. Und dann habe ich ihn gefragt, woran machst du das denn aus, dass ich das nicht mehr bin? Und dann sagt mein Sohn übrigens, während der ein Brot schmiert in der Küche, ja, wenn man mit dir redet, da ist immer so eine gläserne Wand zwischen dir und uns und du guckst mit so einem verklärten Blick durch einen durch. Du gibst dir zwar Mühe, aufmerksam zu sein, aber es fällt dir schwer, Papa. Und ich dachte, der Boden tut sich auf. Mein Sohn erkennt mich und natürlich durch den Job. Ich war im Kopf wirklich dicht. Also ich hatte ganz viele andere Sachen im Kopf und ich wollte zuhören, ich wollte Aufmerksamkeit. Aber ich merkte, es ist schwer, das sozusagen im Kopf zu haben. Und dann habe ich gesagt, du Leonard, dann tut mir das leid für dich, wenn das so ist. Und mein Sohn hat gesagt, das musst du nicht für mich leid tun, für dich tut es mir leid. Und wissen Sie, das war das entscheidende Gespräch, vielleicht würden wir heute nicht über die Bücher etc. sprechen, wenn nicht dieses Gespräch stattgefunden hätte und ich wusste, dass ich mein Leben ändern möchte, weil hätte ich den Job so weitergemacht, ich glaube, ich hätte das nicht anders gekonnt und gewollt, aber ich glaube, ich wollte dann meinen Kindern irgendwann wieder dieser lustige Vater sein.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Stefan Schäfer. Jetzt gerade ist alles gut.
So heißt sein aktuelles Buch. Aber beim Protagonisten dieses Buches ist nicht alles gut, denn der Ich-Erzähler erlebt einen kleinen Albtraum. Es fängt eigentlich harmlos an. Er schneidet sich beim Kochen in den Finger mit dem Messer. Und dann?
Ja, man, das kennen viele Menschen. Man schneidet sich oder man verbrennt sich oder man hat eine Nagelbettentzündung. Und dann entzündet sich das bei dem Erzähler ganz schnell, also wenige Stunden später schon hängt sein Leben an einem Schlauch, weil er so schwer erkrankt ist, dass es um Leben und Tod geht und es begann mit einem kleinen Schnitt.
Also bis zu dem Punkt, dass die Amputation des Fingers oder sogar der Hand droht. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Ja, das ist mir passiert, als ich den ersten Roman geschrieben habe, 25 letzte Sommer, da habe ich mich sozusagen geschnitten und dann sind Streptokokken in meinen Finger gegangen und ich habe eine nekrotisierende Fasziitis bekommen, wie das so heißt, und die Sterberate in den ersten Stunden ist bei über 50%, versterben Menschen an einem ganz normalen Schnitt, weil sich eine Entzündung bildet, die in Stunden explodiert sozusagen, und wenn man nicht früh genug operiert wird und ein Antibiotikum anspringt, dann kann die hohe Gefahr sein, dass man sehr schnell an einer Sepsis stirbt. Und ich habe das erlebt, mir ist das passiert, ich war topfit, ich war gerade auf dem Weg in den Urlaub und dann plötzlich liege ich im Krankenhaus, und zum Glück war das Krankenhaus 400 Meter von unserem Zuhause entfernt, dass ich nachts operiert werden konnte. Sonst könnte es sein, höchstwahrscheinlich sogar, dass wir dieses Interview so nicht führen würden.
Ganz schön heftig.
Ganz schön heftig. Und ich dachte, wenn ich das schon erleben muss, diese Erfahrung von heute auf morgen aus dem Leben gerissen zu werden, dann muss es doch wenigstens für eins herhalten, nämlich für den Anfang meines neuen Buches. Und ich wusste, das ist die Geschichte. Ein Erzähler erkrankt schwer von heute auf morgen und danach erzählt dieser Erzähler, was die Krankheit mit ihm gemacht hat, und er wird zum Sammler der schönen Momente, weil er die Perspektive aufs Leben total verändert.
Also im Grunde genommen knüpft das auch an das vorherige Buch, dass sich Fragen aufwerfen, wie lebt man, wie füllt man sein Leben sinnvollerweise, was bleibt eigentlich von einem und wie nutzt man die Zeit, die da einem hier verbleibt. Also sind schon die großen Themen des Lebens, die Sie so beschäftigen.
Ja, ich habe immer mich gefragt, womit verbringe ich meine Zeit? Was mache ich heute, was mache ich morgen? Ist das sinnvoll, ist es nicht? Wie bin ich zu meinen Kindern, zu meiner Frau, zu meinen Freunden? Was habe ich noch vor? Mich interessiert das. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, ich versuche immer, weil die große Frage des, ich muss ja irgendwann mal aus diesem Leben schwinden, ja, das ist eine Frage, die habe ich immer noch nicht akzeptiert und es wird aber so kommen. Ich möchte sozusagen, indem ich mich damit beschäftige, glaube ich, dass ich mit dem Alter runder werde und dass ich vielleicht Fragen beantwortet kriege, die mich gelassener machen im Alter. Und deswegen, ich mag es, mich mit diesen Fragen zu beschäftigen, wie lebt man?
Nun sind das ja auch Fragen, die Leserinnen und Leser beschäftigen, vielleicht auch daher der Grund für den großen Erfolg ihrer Bücher. Jetzt könnte ich mir vorstellen, die Leute mutmaßen auch ein bisschen, sie könnten ein Geheimrezept haben, was Glück und Sinnhaftigkeit angeht, wegen ihrer Bücher. Wie gehen Sie mit dieser Erwartungshaltung um?
Ja, das werde ich immer gefragt bei Lesungen. Was glauben Sie sozusagen, wo ist der Weg zum Glück? Und ehrlich, ich habe ja keinen Ratgeber geschrieben, 10 Wege zum Glück. Ich kann es nicht sagen. Das muss, glaube ich, jeder für sich alleine entscheiden, wo er glaubt, wo sein Weg ist. Ich glaube, nach all diesen Fragen, da habe ich mich natürlich Gedanken darüber gemacht, was wäre eigentlich sozusagen der Espresso der Antworten, wo alles so drinsteckt. Ich würde sagen, wenn Sie mich fragen, also Glück ist es gar nicht. Das sind ja Momente nur des Glücks, kleine Augenblicke. Im Endeffekt würde ich Stand heute sagen, lieben und geliebt werden. Ich glaube, darum geht's. Lieben und geliebt werden.
Tja, nachdem Sie ja im Grunde genommen 2 vorherige Berufe hatten, erst der Journalist, erst der Manager, was würden Sie sagen, ist die größte Qualität in Ihrem neuen Leben?
Die größte Qualität ist, Themen zu durchsteigen, die einen wirklich interessieren. Ich mag diesen kreativen Prozess, darüber nachzudenken, das, was man sich ausgedacht hat, wie bekommt man das in Worte? Also dieses, wie entsteht ein Buch? In seinen eigenen Gedanken und das Spazierengehen Teil des Berufes ist, nachzudenken darüber, was könnte die nächste Geschichte sein. Und dann ist das Allerschönste, mit diesem Buch wie heute bei Ihnen zu sitzen, über das Buch ins Gespräch zu kommen, rauszukommen aus dieser Einsamkeit des Schreibens, rein in diesen Dialog über das Buch. Das ist das Schönste. Und ehrlich gesagt, dass man es überall machen kann. Ich kann es zu Hause machen, ich kann reisen, ich kann es woanders machen. Ich bin an nichts gebunden.
Es heißt mehr Freiheit, aber letztendlich natürlich auch mehr Verantwortung. Sie sind ja Ihr eigener Herr, müssen sich täglich neu erfinden, neu schreiben, neu entscheiden. Mhm. Haben Sie auch Respekt davor?
Jedes Mal, jeden Tag. Und wissen Sie, es gibt immer so eine Sache, wenn ich abends ins Bett gehe und weiß nicht, wie es morgen weitergeht, die Geschichte, ja, dann denke ich, meine Güte, dann geht man ins Bett und man denkt, wie geht's morgen weiter? Und während man schreibt, man muss einfach sagen, die Geschichte ist immer in einem. Ja, man läuft rum, man schreibt sich Notizen auf, man denkt nach. Es könnten alle Wendungen sein. Also während des Schreibens und des Entstehens ist es ja vollkommen, nimmt einen das Ganze ein. Und das muss man sagen, auch da gibt's gute Tage, wenn Sie gut geschrieben haben. Aber Sie können sich auch denken, wenn Sie eine Woche lang das Blatt nicht gut gefüllt haben, ja, das fühlt sich gar nicht gut an.
So, Sie haben einen goldenen Lebenstraum, haben Sie uns schon vorher gesagt, eigentlich eine Art italienisches Café aufmachen in Hamburg und gleichzeitig Schriftsteller sein. Und es gibt eine große Leidenschaft bei Ihnen, Südtirol.
Südtirol habe ich geheiratet. Ja, ich hoffe, alle Menschen in Bayern sehen mir das jetzt nach. Ich habe auf einer Almwiese in Südtirol geheiratet, weil meine Frau und ich, also ich bin im Norden und ich mag es hier sehr. Aber ich habe immer eine Sehnsucht nach den Bergen. Und ein Sommer auf der Alm ist immer noch auch einer meiner Träume. Ich mag die Berge, ich mag wandern, ich mag karierte Tischdecken, ich mag das Essen, ich mag die Luft. Ich bin irgendwie, als ob es mich immer in die Berge zieht. Ich war da immer nur zum Urlaub und vielleicht komme ich mal für länger.
Ja, ist eine tolle Sache. Dann kannst du einen Speck essen und einen Knödel oder dann kannst du nach Südtirol gehen. Das ist eine super Sache. Oder? Also, unser heutiger Gast war das, der Journalist, Medienmanager und inzwischen Autor, Schriftsteller Stefan Schäfer. Sein jüngstes Buch Jetzt gerade ist alles gut ist beim Verlag Park Ullstein erschienen. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Alles Gute. Danke nach Hamburg.
Ich habe zu danken.
Und jetzt wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Nachmittag mit unserem Programm Bayern 2. Ihr Achim Bogdan.